Deutschlandfunk.
Bisotokomonae, nalola. Alleluia, na alleluia. Alleluia, na Jesu.
Ich mache mich auf den Weg. Ich muss ankommen. Ich werde ankommen. Ich, François Makodella, ich, Christina Makodella, ich, Mia Makodella.
Es ist der 18. Januar 2024. Rund 200 Menschen treffen sich an diesem kalten, windigen Tag in der Lübecker Hafenstraße, die durch ein unwirtliches Hafen- und Industriegebiet führt. Ein unscheinbarer Gedenkstein erinnert daran, dass früher ganz in der Nähe ein Haus stand. Unter einem Zeltdach aus Polyester steht ein kleiner, weißhaariger Mann am Mikrofon. Abdullah Mehmoud vom Flüchtlingsforum Lübeck liest einen Text seines Sohnes Kazan Hindari vor.
Ich Christel Makodella, ich Lagrand Makodella, ich Jean-Daniel Makodella,
ich Mayamba Bunga, ich Susanna Bunga, ich Rabia El Omari, ich Silvio Amoso werde in Lübeck ankommen. Wir werden am 18. Januar 1996 in der Hafenstraße 52 durch einen Brandanschlag ums Leben kommen. Wir werden sterben.
Die alljährliche Gedenkfeier wird von zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert. Einige Angehörige beteiligen sich daran mit Reden und Musik. Kazan Hindari war als Kind oft zu Besuch in der Hafenstraße und verfasst jedes Jahr einen Text zum Gedenken.
Ich bin ein Flüchtling. Ich mache mich auf den Weg. Auf der Flucht werde ich gejagt, vergewaltigt, erschossen, erschlagen, erniedrigt. Man lässt mich im Meer ertrinken, in der Wüste verdursten, im Wald erfrieren und hier lässt man mich in Asylheimen verbrennen.
Solingen ist der traurige Höhepunkt einer ganzen Reihe rechtsextremer Gewalttaten. 1991 attackieren in Hoyerswerda rechte Schläger Wohnheime von vietnamesischen und mosambikanischen Arbeitern. In Rostock-Lichtenhagen versucht der Mob im August 92 ein Wohnheim niederzubrennen. 100 Menschen hätten hier sterben können, doch Nachbarn applaudieren dem Gewaltexzess. Die Polizei tut viel zu wenig. Ein ZDF-Team dreht, wie sich die Bewohner in ein Nachbarhaus retten, in letzter Minute. In Mölln aber sterben Ende 92 drei türkische Frauen nach einem Brandanschlag, das Fanal für Solingen.
Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen. Diese Städte werden exemplarisch genannt, wenn von den rassistischen Ausschreitungen, den Morden und Gewalttaten gegen Geflüchtete sowie ArbeitsmigrantInnen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre geredet wird. Was am 18. Januar 1996 in Lübeck passierte, fehlt in dieser Auflistung.
Notrufpolizei weg.
Hallo, Feuer, Polizei! Hafenstraße 52!
Hafenstraße 52?
Ja!
Was ist denn da?
Ja, schnell bitte! Da will Feuer kommen, schnell bitte!
Was ist da, Feuer?
Durch diesen Notruf erfährt die Lübecker Polizei um 3.41 Uhr vom Brand im Wohnheim.
Hafenstraße 52! Ja, ist klar, wir kommen dahin. Wie ist Ihr Name? Hallo? Hallo?
Das Feuer ist vermutlich gegen 3 Uhr nachts ausgebrochen und die Flammen bewegen sich schnell durch das ganze Haus. Die Anruferin ist Françoise Makodila, eine Kongolesin, die schon bald danach gemeinsam mit ihren 5 Kindern im Haus sterben wird.
Eine der schlimmsten Brandkatastrophen, die Deutschland je erlebt hat. Heute Morgen 3:30 Uhr, ein verheerendes Feuer im Asylbewerberheim in Lübeck. 10 Menschen kommen ums Leben, über 50 Menschen werden verletzt, zum Teil schwer.
Die folgenschwerste Brandstiftung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bis heute ist ungeklärt, wer den Anschlag verübt hat.
Keine Täter. Bis heute haben wir nicht gehört, obwohl 10 Leute sind gestorben. Wir denken jeden Tag an die Leute, die uns verlassen haben.
Marie Agonglovi lebte in der Unterkunft und ist von den Erinnerungen an die Brandnacht noch immer erschüttert. Auch den damals einjährigen Adam Khalifi, dessen 17-jähriger Onkel in den Flammen starb, verfolgt das Geschehen bis heute.
Das ist halt ein Schmerz meines Lebens, mit dem ich halt aufwachsen musste. Und weil es einfach eine Lübecker Geschichte für mich ist und das darf nicht vergessen werden.
Die Erinnerung wachhalten. Darum geht es auch uns, Steffi Wassermann und Erika Harzer. Steffi lebte damals als Kind in der Hafenstraße, bekam den Brand mit und seither lassen sie die Fragen dazu nicht mehr los. Warum wurde gegen einen Hausbewohner ermittelt und dieser angeklagt? Wieso wurden die Ermittlungen gegen mögliche Täter aus dem rechten Milieu ergebnislos eingestellt? Was bedeutet dies für die Überlebenden und Angehörigen, die bis heute nicht wissen, wer für das Verbrechen verantwortlich ist? Und warum ist es gerade angesichts der aktuellen Zunahme von rassistischer und rechter Gewalt wichtig, dass die Erinnerung an den tödlichsten Brandanschlag der 1990er Jahre nicht verblasst?
Wenn wir da nicht genauer hinschauen, dann besteht halt tatsächlich die Gefahr, dass alle Fehler der 1990er Jahre jetzt auch wiederholt werden.
Unsere Asche wird weiterbrennen. Lübeck und der tödlichste Brandanschlag der 1990er Jahre. Ein Feature von Steffi Wassermann und Erika Harzer.
Hast du noch Erinnerung, was da passiert ist in der Nacht? Also ist es noch präsent in dir?
Ich höre nur, dass jemand mich aufweckt. Ich stehe auf. Ich dachte, was ist denn los? Ich muss morgen in Schule, lass mich weiter schlafen. Ich höre nur, wie mein Onkel auf dem Bett springt. Da bin ich aufgewacht und dann, ich weiß nur, ich sage in unserer Sprache, du, der Haus brennt und du schläfst noch. Und ich guck, wie der Haus brennt.
Es ist der 18. Januar 1996, eine eiskalte Winternacht, als der damals 13-jährige Ray Susu in der Hafenstraße 52 in Lübeck durch seinen Onkel geweckt wird.
Und ich gehe in den Flur, ich gucke und da habe ich auch Panik bekommen. Und da auf dem Weg ins Treppenhaus merke ich, die Tür von meiner Mutter war noch zu und keiner ist da reingegangen. Und da hat keiner die aufgeweckt und ich glaube, sie schläft noch und ich bin zurückgegangen. Hat sie in ihr Bett geschubst, steh auf, wie sie aufgestanden ist.
Ich habe Ray gehört, er hat geschrien. Mama, steh auf, er hat nicht gesagt, das Haus brennt. Also ich bin aufgestanden, im Flur habe ich in der extrem Ende von der Tür, habe ich diese Feuer gesehen. Dann habe ich die Kinder geholt und wir sind am Fenster gegangen, weil in kurzer Zeit fühlen wir diese Wärme von diesem Feuer.
Marie Agonglovi ist damals 36 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Sohn Ray und zwei weiteren Kindern in der Hafenstraße.
Ich bin weitergegangen. Und wo ich Richtung Treppenhaus gewollte, habe ich gemerkt, da ist zu viel Feuer. Da kann man nicht lang. Und der Feuer kommt auch in unsere Richtung näher. Und ich bin da Richtung Waschbecken gegangen. Und da habe ich gewartet, um zu gucken, was ich mache.
Ray rettet sich ins Bad der Gemeinschaftsunterkunft und öffnet das Fenster. Am Fenster der Wohnung nebenan sieht er seine NachbarInnen.
Vater, Mutter, Bruder und alle voll Panik, sagt, wir können nicht raus von Tür, da ist voll Feuer. Wie ich sehe nur, wie die Mutter pum, springt, steht nicht mehr auf. Dann gucke ich noch, wie der Vater auch da gesprungen hat. Ich gucke heftig, das ist so heftig.
Mehrere Menschen im ersten Stock retten sich durch Sprünge aus dem Fenster. Monika Mayamba Bunga springt in Panik mit ihrer 7-jährigen Tochter Susanna aus dem 3. Stock. Die Mutter überlebt den Sprung nicht. Das Mädchen stirbt wenige Stunden später. Im 1. Stock steht Marie Agonglovi mit den kleineren Kindern an einem Fenster.
Aber ich habe Angst, ich bin nicht gesprungen. Bis ein Cousin hat vorgeschlagen, dass ich die Kinder ihm werfe. Also habe ich erstmal Richel, ist mein Sohn, habe ich ihn geworfen, er hat ihn empfangen.
Ihre kleine Tochter Nora ist in Panik und wehrt sich. Doch Marie Agonglovi wirft auch sie ihrem Cousin zu. Ray am anderen Fenster zögert noch.
Mann, das ist so hoch, wir brechen uns was. Da bin ich auch von da untergesprungen. Das Einzige, was ich hatte, war was mit meiner Wirbelsäule.
Ich bin die Letzte, die nicht springen wollte. Ich habe erst meinen Körper raus, habe ich mit meinen Händen ans Fenster gegriffen.
Marie Agonglovi hat panische Angst zu springen. Da reißt ein Nachbar ihre Hände vom Fensterbrett, an dem sie sich festklammert. Und rettet ihr damit vielleicht das Leben.
Der hat meine Hand aufgerissen und dann bin ich in der Boden gelandet, ja.
Und da draußen gehe ich langsam lang, gucke ich an der Fenster von Mia, heißt sie, die Familie aus Kongo. Die sitzt am Fenster, klopft an der Fenster, Fenster geh nicht auf, Fenster geh nicht auf.
Im zweiten Stock wohnt die Familie Makudila. Françoise und ihre vier Kinder, Mia, Christelle, Legrand und Christine, können das Fenster nicht öffnen.
Ja, versuch das so aufzumachen. Nimm Fenster, schmeiß das weg, weil ich schrei mit sie und sie sehen mich auch. Sie sagt, ich sag, nee, das geht nicht auf, wir haben alle versucht. Und ich guck, ja, jemand muss dir helfen. Bisschen weggeguckt, ich sehe die nicht mehr. Keine Stimme mehr. Keine konnte irgendwie helfen.
Sie können nicht springen, nicht machen. Sie konnten nur warten bis sterben. Ich denke immer daran, wie sie gelitten hat. Jusqu'au dernier souffle. C'est difficile. Je pense souvent à ça. Comment ils ont souffert, ils ont vu la mort venir jusqu'à mourir. C'est difficile de penser à ça tous les jours.
Marie Agonglovi und ihre Kinder haben überlebt. Doch die Ereignisse der Nacht sind tief in ihren Seelen eingebrannt. Die Schreie der Sterbenden und Schwerverletzten. Der Geruch. Die Bilder aus diesem Haus, in dem geflüchtete Menschen lebten. Menschen aus arabischen und afrikanischen Ländern. Sie sind vor Kriegen oder wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit nach Deutschland geflüchtet, haben hier Schutz gesucht.
Das Nichts hat eine Heimat in mir gefunden. Ich bin ein Flüchtling. Ich will kein Mitleid. Ich bin ein Mensch und kein Verbrecher. Ich will Gerechtigkeit, denn meine Asche brennt immer noch.
Brandnacht ist leider mein Onkel verstorben, der mein Leben von Anfang an prägt.
Adam Khalifi wurde in Lübeck geboren und ist damals ein Jahr alt. Seine Großeltern und sechs seiner Onkel und Tanten wohnen in der Hafenstraße. Er lebt mit seinen Eltern nicht in der Unterkunft, ist dort aber häufig zu Besuch und übernachtet bei seinen Großeltern.
Und dort in der Nacht, wie so viele Nächte davor, sollte ich wieder im Heim schlafen bei der Familie meiner Mutter. Aber meiner Mutter hat jetzt reicht jetzt genug. Der Junge muss auch mal nach Hause. Der muss sich auch an sein Zuhause gewöhnen. Und man denkt manchmal darüber nach, so, was wäre, wenn meine Mutter nicht in der Nacht gesagt hätte, nein, der Junge muss auch mal nach Hause.
Also ich bin gerufen worden, für nachts um 2 oder 3, bin dann dahin. Es war kalt. Und dann die Verletzten und das, wenn man so will, weinen derjenigen, die betroffen waren.
Der damalige Bürgermeister Michael Boutelier.
Und ich bin dann zunächst zu denen hin und habe einfach die Frauen dort umarmt, weil ich fand es so erschütternd. Die standen ja eigentlich dann vorm Nichts. Also die brauchten, wenn man so will, Zuwendung. Das war mir klar und das war auch das Einzige, was ich dort jetzt an Ort und Stelle tun konnte.
Es dauert Stunden, bis der Brand gelöscht ist. Die Verletzten werden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Überlebenden in Notunterkünfte, die Brandopfer geborgen. Die Situation ist unübersichtlich.
Man hatte auch keine Antworten gehabt nach der Brandnacht, weil, so wie ich das erfahren habe, die Polizei und Co. nicht offen damit umgegangen ist, wer wo ist. Weil mein Onkel Rabia, der hat gefehlt. Keine Antwort, wo er ist. Das ist halt schwierig, wenn man die Sprache nicht spricht und seinen Sohn sucht, jetzt in Bezug auf meine Oma. Das mag man sich nicht vorstellen.
Wenige Stunden nach dem Brandanschlag werden vier junge Männer in der Umgebung von Grevesmühlen festgenommen, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, etwa 40 Kilometer entfernt von Lübeck. Einen Tag später belastet ein Zeuge einen Bewohner der Hafenstraße, einen jungen Libanesen, der mit seinen Eltern und Geschwistern dort gelebt hatte.
Die vier festgenommenen jungen Männer sind mittlerweile wieder freigelassen worden, da gegen sie kein dringender Tatverdacht mehr bestehe, so die Staatsanwaltschaft.
Zwei Tage nach der Brandnacht wird der Hausbewohner verhaftet.
Und wir waren schockiert, als sie einen von uns als Täter gedacht. Wir haben in Harmonie gelebt, keine Konflikte zwischen uns. Wir feiern Geburtstag von Kindern zusammen. Wir sind wie Familie in diesem Haus.
Ein Rettungssanitäter, der Überlebende des Brandes versorgt hatte, sagt gegenüber der Polizei aus, der junge Libanese hätte ihm gegenüber ein Geständnis abgelegt. Er habe diesen in der Brandnacht gefragt, ob alles okay sei, worauf dieser wortwörtlich geantwortet habe: Wir waren's. Der beschuldigte junge Libanese bestreitet vehement, das gesagt zu haben. Von Überlebenden wird er als besonnen und freundlich beschrieben.
Wo ich den Namen rausgekriegt habe, habe ich mir so gedacht, hä, wie kann das überhaupt gehen? Das war Harmonie in diesem Haus. Ich verstehe mich sehr gut mit den Söhnen. Wir machen Sport, wir machen Sachen. In diesem Haus gab nie Stress.
Es gibt keine schlüssige Erklärung dafür, warum der junge Mann den Brand gelegt haben soll. Warum hätte er sich anschließend im oberen Stockwerk schlafen legen sollen? Wieso hätte er sich und seine Familie dem Risiko aussetzen sollen, in dem Feuer zu sterben? Und doch reicht die Zeugenaussage einer Person aus, um ihn für fast 6 Monate in Untersuchungshaft zu bringen.
Basis meiner Überzeugung ist nur der Satz, wir waren's, weil das so gesichert ist in der Zeugenaussage, dass man mehr davon nicht verlangen kann. Dieser eine Satz, der ist aus meiner Überzeugung steinhart.
Heinrich Wille war damals leitender Oberstaatsanwalt der Hansestadt Lübeck. Er ist im Herbst 2025 gesundheitlich sehr angeschlagen und kommt dennoch für das Interview in seine Anwaltskanzlei in die Altstadt. Atemlos erreicht er den ersten Stock. Doch sobald er auf seinem Bürostuhl sitzt, legt er sofort los, mit seiner Vermutung, wie das Feuer zustande gekommen sein könnte.
Um das auf einen kurzen Nenner zu bringen, das Feuer ist die Aktivierung eines Brandnestes, was von einer früheren Kokelei übrig geblieben war. In der ersten Etage dieses Hauses, und es hat sich zu einer furchtbaren Geschichte bewegt.
Heinrich Wille geht davon aus, dass eine Zündelei innerhalb des Hauses außer Kontrolle geraten ist. Allein die Beweisführung im Prozess habe nicht ausgereicht, um den Verdächtigen zu überführen. Bis heute ist Heinrich Wille überzeugt davon, dass die Aussage des Sanitäters glaubwürdig war. Dass der Beschuldigte beharrlich verneint, dem Sanitäter gegenüber ein Geständnis abgelegt zu haben, stuft Wille als nicht glaubwürdig ein. Er ist überzeugt, dass der junge Libanese
jedenfalls mit seinem Wissen nicht offen umgegangen ist.
Die Zeugenaussage »Wir waren's« hat Folgen, auch für die anderen Überlebenden. Sie werden intensiv zu möglichen Streitereien innerhalb des Hauses verhört. Der 13-jährige Ray Susu wird, ohne Wissen seiner Mutter, vor der Schule abgefangen und befragt.
Die haben mich gefragt, was ich so gesehen hat oder was sie so denken über die Familie, ob die fähig sind, sowas zu machen.
Es wurden irgendwelche Streitigkeiten im Haus unterstellt, die es nicht gab. Es wurden irgendwelche Eifersuchtsdinge unterstellt, die es nicht gab.
Gabriele Heinecke ist die ehemalige Anwältin des jungen Libanesen.
Das heißt, viel Fantasie, wenig Tatsachen. Dafür umso mehr der Aufbau einer Geschichte, die von vorne bis hinten nicht stimmt.
Gabriele Heinecke kennt sich aus mit brisanten Fällen. Unter anderem vertritt sie die Familie von Uri Jallo. Der Asylsuchende aus Sierra Leone verbrannte unter ungeklärten Umständen in einer Arrestzelle der Dessauer Polizei. Sie ist von Anfang an überzeugt, dass der Libanese unschuldig ist und dass in die falsche Richtung ermittelt wird.
Ich habe in der damaligen Zeit gedacht, eigentlich gibt es eine Blaupause, es gibt ein Muster. Und dieses Muster ist erstens, ich verdächtige erstmal die Bewohner. Dann die Ermittlungen. Man ermittelt erstmal in Richtung der Bewohner. Man hat es den Ausländern zugetraut, dass sie sich selber anzünden. Das bedeutet, dass wertvolle Zeit verschwendet wird für das, was eigentlich gemacht werden müsste, nämlich in alle Richtungen zu ermitteln.
Sie wollen uns als Täter darstellen. Wir sind Täter, Punkt. Sie wollen nicht mehr woanders schauen. Das war unser Eindruck.
Ihr sucht unbedingt jemanden, an den ihr die Schuld gebt, damit die Sache nicht in eure Hals klebt.
Gerne hätten wir mehr zu den damaligen Ermittlungen erfahren. Darüber, wie welche Entscheidungen getroffen wurden. Warum bestimmte Aussagen als glaubwürdig, andere als nicht glaubwürdig eingestuft wurden. Warum intensiv gegen den Hausbewohner ermittelt und dieser angeklagt wurde und die Ermittlungen gegen die Greves Mühlnah eingestellt wurden. Doch nur der ehemalige leitende Oberstaatsanwalt Heinrich Wille ist bereit, mit uns zu sprechen. Alle anderen ehemaligen Ermittler und Staatsanwälte lehnen unsere Interviewanfragen ab. Dadurch bleiben weiterhin viele Fragen unbeantwortet. Auch für den ehemaligen Bürgermeister Michael Boutelier, der sich seit Jahrzehnten mit dem Fall beschäftigt.
Ich fand das unglaublich, was da eigentlich passiert ist. Also der Wille war blind in der Frage der Ermittlung. Deshalb ist auch ein fairer, klarer Umgang mit der Frage dieser vier möglichen Täter aus Grevesmühlen ist natürlich nie objektiv ermittelt worden.
Weil ja am Tattag, zur Tatzeit, am Tatort drei junge Männer aus Grevesmühlen, aus dem, ich würde sie Saufnazis nennen, Bereich der rechten Szene jedenfalls dort waren. Einer hatte vorher einen Brandanschlag angekündigt, nannte sich Klein Adolf.
Drei der vier jungen Männer waren von Polizisten kontrolliert worden, weil sie in der Nähe des Hauses standen und den Brand beobachteten. Ein weiterer war mit einem Golf, den die vier zuvor in Lübeck gestohlen hatten, unterwegs. Der ehemalige Oberstaatsanwalt Wille traut ihnen die Tat allerdings nicht zu.
Ich halte also diese unseligen, verdächtigen Kleinkriminellen aus dem Osten nicht für kausal. In Relation zu den Straftätern, die Mallen und Synagoge verursacht haben, haben sie nicht das kriminelle Format.
Verglichen also mit den Tätern der Brandanschläge auf die Häuser von türkischstämmigen Familien in Mölln oder auf die Lübecker Synagoge 1994, seien die Greves Mühlnah nicht dazu fähig gewesen, eine solche Tat zu begehen. Was für ein kriminelles Format braucht es, um ein Haus anzuzünden? In einer Zeit, in der an vielen Orten in den alten und neuen Bundesländern Geflüchtete und deren Unterkünfte angegriffen wurden. Selten waren die Täter in rechtsextremen Gruppen organisiert. Oft waren es Mobs von jungen Männern, die nicht unbedingt ideologisch gefestigt waren. Angestachelt durch andere Anschläge zogen sie los, um Gewalttaten gegen Geflüchtete oder MigrantInnen zu begehen. Die jungen Männer aus Grevesmühlen sollen wegen Diebstahlsdelikten der Polizei bekannt gewesen sein. Gegen einen von ihnen lag ein Haftbefehl wegen Raub, Diebstahl, Einbruch und Tierquälerei vor. Ihre Biografien erzählen von Heimaufenthalten, von abgebrochenen Berufsausbildungen und von Perspektivlosigkeit. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie organisierte Neonazis waren. Klein Adolf wird allerdings später wegen Hakenkreuzschmierereien verurteilt. Aussagen von den drei anderen im Rahmen der polizeilichen Befragungen deuten darauf hin, dass sie mit rechtem Gedankengut zumindest sympathisieren.
Das Besondere an denen war, dass sie frische Brandspuren hatten, drei von vier, und man hat dann geforscht, woher die Brandspuren kommen. Die Rechtsmedizin hat festgestellt, die waren nicht älter als 24 Stunden, das heißt Brandspuren, Haare, Augenbrauen, die typischen Brandlegerbrandspuren.
Einer mutmaßt in der Vernehmung, dass er sich die Haare womöglich beim Anheizen eines Ofens versenkt habe, was er aber nicht weiter begründen könne. Ein anderer sagt, er hätte mit seinem Kumpel einen Hund gequält, indem sie diesen mit einer Haarspraydose und einem Feuerzeug angezündet hätten, woran sich der Kumpel allerdings nicht mehr erinnern kann. Dieses Zündeln hätte schon vor mehreren Tagen stattgefunden, womit es die frischen Brandspuren nicht erklären kann. Die Staatsanwaltschaft räumt zwar ein, dass die Geschichten merkwürdig sind, akzeptiert die Erklärungen dennoch.
Wir haben uns mit der Staatsanwaltschaft gestritten, die immer gesagt hat, die haben ein Alibi, weil ein Fahrzeug dieses Types uns mit drei Leuten an einer Tankstelle 4 Kilometer entfernt gesehen sein soll.
Gabriele Heinecke bezieht sich dabei auf die Aussage von Polizisten, die in den frühen Morgenstunden 3 Männer beim Tanken beobachtet haben. Die Automarke stimmt mit dem Fahrzeug der Greves Mühlner überein. Dieses Alibi ist jedoch umstritten.
Es wurde festgestellt, dass um diese Zeit, nachts um 3.43 Uhr war es, glaube ich, ob es tatsächlich unmöglich wäre, von Tankstelle zu dem Haus zu fahren und den Brand zu legen. Und man hat festgestellt, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man wusste ja nie, wann der Brand wirklich ausgebrochen ist.
Auch darüber, wo der Brand ausgebrochen sein soll, wird gestritten. Landes- und Bundeskriminalamt schlussfolgern in ihrem Brandgutachten, dass der Brand im 1. Stock ausgebrochen sei. Ebenso stellen sie fest, dass Fenster und Türen verschlossen waren und sich niemand von außen Zutritt verschafft haben könne. 2 unabhängige Brandschutzexperten, die die Verteidigung hinzuzieht, kommen hingegen zu dem Schluss, dass der Brand durchaus im hölzernen Vorbau gelegt worden sein könnte. Auch hätte es dort ein Fenster gegeben, das von außen sehr einfach zu öffnen gewesen wäre. 3 der 4 Greves Mühlner legen in den Jahren nach dem Brand mehrfach Geständnisse ab. Beispielsweise Klein Adolf, der in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eine Haftstrafe verbüßt. Dem dortigen Abteilungsleiter gesteht er, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Darüber informiert dieser die Staatsanwaltschaft, die in Begleitung der Mordkommission den Häftling aufsucht. Der Abteilungsleiter erinnert sich noch Jahre später daran, dass es den Beamten nicht darum gegangen sei, die Aussage aufzunehmen, sondern darum, dem jungen Mann das Geständnis auszureden. Auch weitere Geständnisse wurden nicht ernst genommen.
Die Geständnisse wurden geprüft und nicht als glaubwürdig angenommen, aus Gründen, die im Einzelnen mich überzeugt haben, keine Taterkenntnisse widerspiegelt.
In den Geständnissen hätten Details und Fakten zu dem Tathergang gefehlt, um glaubwürdig zu sein, so Heinrich Wille. Deshalb kommt für ihn die Option eines rassistischen oder rechten Anschlags nicht in Frage. Heike Kleffner bewertet diese Geständnisse anders.
Das ist ein typisches Verhalten für diese Tätergeneration.
Sie ist Vorsitzende des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sie hat sich intensiv mit den TäterInnen rechter Gewalttaten der 1990er Jahre beschäftigt.
Deren Unrechtbewusstsein war nicht besonders ausgeprägt. Die waren überzeugte Rassisten und Anhänger der Ideologie der White Supremacy. Also die haben sich bestätigt gefühlt durch rassistische Diskurse, durch Hetze gegen Geflüchtete, gegen Menschen of Color, gegen migrantische Einwandererinnen, gegen die schon damals sehr sichtbare postmigrantische Gesellschaft. Und dementsprechend hatten die auch nie ein Problem damit, sich zu ihren Taten zu bekennen.
Der Brandanschlag in der Hafenstraße ist nicht der einzige in den 1990er Jahren in Lübeck.
Das waren diese berühmten 4 Brandjahre.
Der ehemalige Bürgermeister Michael Boutelier.
Im Nachhinein betrachtet, ist ja eigentlich völlig irre. Es begann 1994 mit diesem Synagogenbrand, mit dem die Stadt überfallen wurde. Es war eigentlich alles neu. Einschließlich dieses entsetzlichen Moments, wo man dachte, werden da auch Menschen irgendwie betroffen von diesem Brand?
1994 brennt in Lübeck die erste Synagoge nach Ende des Zweiten Weltkriegs. In den folgenden Jahren werden mehrere Brandanschläge auf kirchliche Einrichtungen verübt. Hakenkreuzschmierereien sind an der Tagesordnung.
Wenn wir jetzt nach Lübeck reinschauen, dann sehen wir eine Situation, die sehr prägend oder typisch ist für die Baseballschläger- und Brandanschlagsjahre. Wir müssen uns ja die 1990er Jahre nicht alleine als Baseballschlägerjahre vorstellen, sondern es ist auch das Jahrzehnt der tödlichen, mörderischen, rassistischen und rechten Brandanschläge. Und allein im Zeitraum zwischen 1990 und 1996 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr als 1600 rassistische, rechte und auch antisemitische Brandanschläge und Sprengstoffanschläge registriert.
Die rechte und rassistische Gewalt der 1990er Jahre wird vor allem mit Ostdeutschland in Verbindung gebracht. Sie ist aber ein gesamtdeutsches Phänomen. Im Jahr 1991 kommt es laut Bericht des Verfassungsschutzes zwischen August und Oktober zu einem sprunghaften Anstieg von Brand- und Sprengstoffanschlägen. Zwei Drittel werden in westdeutschen Bundesländern verübt. Schleswig-Holstein liegt ein Jahr später auf Platz 3 unter den Bundesländern mit den meisten rechtsextremistischen Gewalttaten pro 100.000 Einwohner. Ein paar Jahre später geschieht der Brandanschlag in der Hafenstraße und bringt Lübeck deutschlandweit in die Schlagzeilen.
Es war auch eine gesellschaftliche Stimmung durchaus da. Wir wollen gar nicht, dass das ein zehnfacher rassistischer Mord war. Wir wollen gar nicht, dass Lübeck der Ort ist, wo das schlimmste rassistische Verbrechen der 90er bis dato stattgefunden hat.
Holger Bachmann ist seit Jahrzehnten in der linken Szene von Lübeck aktiv. Von Anfang an beschäftigt er sich intensiv mit dem Fall. Er erinnert sich noch gut an die Reaktionen direkt nach der Brandkatastrophe.
Ich habe das noch im Ohr. Roman Herzog, der damalige Bundespräsident, nach einer Fülle von Brandanschlägen, sagt ja, wenn es jetzt wieder ein rechter Brandanschlag war, dann würde ihm aber mal langsam der Geduldsfaden reißen. Langsam. Der Präses der Industrie- und Handelskammer hier, der machte sich nur Sorgen um das Image der Stadt. Nicht mehr Holzentor und Marzipan, sondern Brandanschläge. Und Heide Simonis,
die damalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein,
der die Lübecker fast genauso leid taten wie die Hausbewohner. Das waren ja schon fast Aufforderungen, etwas zu konstruieren, das die These vom rassistischen Brandanschlag unter den Tisch fallen lässt.
Das war eine völlig einseitige Ermittlung bis zum Schluss. Es war eine sehr einseitige Beweiswürdigung auch von der Staatsanwaltschaft bis zum Schluss, obwohl sie ja am Ende sogar den Freispruch gefordert hat.
Heute Vormittag endet voraussichtlich der Prozess um die 10 Toten des Brandanschlags auf das Lübecker Asylbewerberheim. Die Staatsanwaltschaft hat für den angeklagten Libanesen Freispruch gefordert.
Im Juni 1997 wird der Hausbewohner aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Doch eine Familie aus der ehemaligen Unterkunft in der Hafenstraße, die einzige, die der Staatsanwaltschaft geglaubt hatte, legt Revision gegen das Urteil ein. Sie hofft, durch neue, im ersten Prozess nicht zugelassene Beweismittel, auf eine Verurteilung. Doch auch im zweiten Verfahren vor dem Landgericht Kiel wird der Bewohner 1999 freigesprochen.
Die Entschuldigung hat ja mit den zwei Freisprüchen praktisch stattgefunden, aber offiziell von den Ermittlern ist es nie gekommen. Und wenn ich jetzt höre, dass der Staatsanwalt von damals immer noch bei seiner Position bleibt, was soll man dazu sagen? Unbelehrbar. Aber letztlich, sie haben verloren.
Die Ermittlungen gegen die Männer aus Grevesmühlen werden Anfang 2001 endgültig eingestellt. Alle Versuche der Anwältin Gabriele Heinecke, dass die Ermittlungen doch wieder aufgenommen werden, scheitern.
Keine Täter. Bis heute haben wir nicht gehört. Obwohl 10 Leute sind gestorben. Was können wir machen? Wir haben keine Macht. Wir können nichts machen. Wir denken jeden Tag an die Leute, die uns verlassen haben.
Die traumatischen Folgen der Brandnacht verfolgen Marie Agonglovi bis heute. Auch ihre Kinder durchleben immer wieder die Nacht, in der auch 7 Kinder gestorben sind.
Sie haben immer nach den Kindern von seinem Alter gefragt, was werden sie, wenn sie noch hier wäre. Haben sie immer gefragt, Le Grand, Itella, Christelle.
Sie verstehen nicht, warum Legrand, Christelle und Mia Makodila, mit denen sie befreundet waren, nicht mehr da sind. Immer wieder fragen sie nach ihnen. Marie Agonglovis Tochter kann auch den schrecklichen Moment nicht vergessen, als sie sich panisch gegen den Wurf aus dem Fenster gewehrt hat.
Gab es irgendeine Unterstützung dann von der Stadt, psychologische Unterstützung zum Beispiel, weil das sehr traumatische Erlebnisse waren, die ihr da erfahren habt?
Nee, habe ich noch nie ein Angebot für Therapie bekommen. Ich habe mich versucht, selber zu helfen. Ich habe mich versucht, stark zu halten.
Wir haben keine in diese Richtung bekommen. Nein.
Man hat mich vergessen, dass ich überhaupt da existiert habe. Außer meine Schule, weil alle meine Sachen verbrannt hat die Lehrer Geld gesammelt und ja, ich konnte damit so einige Klamotten kaufen. Sonst war noch nie jemand da, um zu gucken, wie der Person geht.
Adam Khalifis Familie kann bis heute nicht über die Erinnerungen sprechen.
Man will sich mit diesem Schmerz nicht beschäftigen, weil es hat einfach deren Leben beeinflusst, im Negativen. Ja, wenn man sich die Hinterbliebenen heute anschaut, meiner Familie, der Schmerz hat denen viel Perspektive genommen. Und dass es nicht geklärt war, hat auch viel Vertrauen in diese Gesellschaft genommen, in dieses Land genommen. Aber ich sehe natürlich auch, wie sehr der Schmerz, hauptsächlich von meiner Oma, ja, man sagt ja, wenn die eigene Mutter ihren eigenen Sohn begraben muss, das ist eine der schlimmsten Situationen, die man mit sich nimmt.
Adam Khalifis Onkel wird in seiner libanesischen Heimat beerdigt. Doch seine Mutter kann nicht beim Begräbnis dabei sein. Bis heute darf sie nicht in den Libanon einreisen.
Und ich sehe alljährlich den Schmerz meiner Oma. Wie sehr sie sich wünscht, noch ein einziges Mal, nur einmal am Grab ihres eigenen Sohnes zu sein. Und sie ist jetzt über 70. Den Schmerz wird ihr auch keiner mehr nehmen.
Ja, es gibt manchmal so, dass ich schlafe und ich sehe, wie Silvio mich aufwachen und ich hinterher.
Silvio Amusu weckt seinen Neffen in der Brandnacht. Seine stark verkohlte Leiche wird später im Vorbau des Hauses gefunden. Er ist der Einzige, der im Haus nicht an einer Rauchgasvergiftung gestorben ist. Die genauen Todesumstände sind unklar. Ein Draht ist lose um seinen Körper gewickelt. Warum, wird nie aufgeklärt.
Zum Beispiel denke ich, ich bin Silvio, wie diese Kabel, wo ich gehört habe, dass er wurde mit irgendwie Kabel. Das geht nicht in meinen Kopf. Und dann kommt dieses Bild wieder in meinen Kopf. Schlage ich etwas so, damit es vorbeigeht oder dass ich versuche, es zu vergessen.
Wenn ich mir vorstelle, wie die Leute gesprungen sind, sagt Marie Agonglovi. Wir haben ihre Körper auf der Erde gesehen. Das kann man nicht vergessen. Man kann alles vergessen, aber nicht das. Es ist so, als würde es niemanden interessieren, dass die Leute ihre Leben verloren, weil sie wegen Asyl gekommen sind. Für Marie Agonglovi ist der Brandanschlag schmerzhaft präsent. Die gesellschaftliche Kälte kann sie nicht begreifen. Niemanden scheint der Tod von 10 Menschen zu interessieren, die als Asylsuchende nach Deutschland kamen.
Non, personne ne sait.
Aber es ist passiert. Und alle tun, als wäre es normal. Es tut weh. Es tut wirklich weh, wenn man daran denkt.
Nichts hält mich auf. Ich habe keine Vergangenheit mehr. Nur noch eine Zukunft. Ich bin ein Flüchtling. Auf meinen Papieren steht Duldung. Ich werde geduldet. Wie ein Geschwür im Magen, wie ein dicken Pickel mit braungelbem Eiter gefüllt, an einer unmöglichen Stelle im Körper.
Marie Agonglovi sieht für sich in Lübeck keine Zukunft. Sie zieht 2005 nach München.
Ich hatte eine Freundin da, die da wohnt. Dann habe ich vorgeschlagen, da zu kommen. In Lübeck haben wir keine Arbeit. Dann wollte ich woanders gehen, um zu arbeiten und zu vergessen. Ich wollte auch diese Lübeck auch verlassen.
Inzwischen hat sie das Rentenalter erreicht. Dennoch arbeitet sie weiter für einen Sicherheitsdienst in einer Unterkunft für Geflüchtete. Und Ray Susu?
Ich liebe ihn geblieben, weil ich liebe Lübeck. Aber der einzige Ort, wo ich mich wohlfühle, ist hier. Und die meisten Leute kennen mich hier. Warum soll ich woanders irgendwo von vorne anfangen? Deswegen, man soll der Baum so bleiben, wo der gewachsen ist.
Auch der in Lübeck geborene Adam Khalifi ist in der Hansestadt geblieben. Vor kurzem hat er sich dazu entschieden, sich für die Erinnerung an den Brandanschlag einzusetzen, nachdem an seiner Arbeitsstelle eine Demonstration vorbeiführte.
Zum Erinnern an die Hafenstraße und was hier passiert ist in Lübeck und mit den Namen der Toten und Co. Das hat mich natürlich sehr emotional getroffen, weil da lief einfach jemand mit dem Gesicht meines Onkels lang, mit dem Namen. Und ich war im Laden und es brach raus. Da ist jemand, den du nicht kennst, der deinen Onkel um den Hals trägt. Und das war dann so für mich das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich da auch irgendwie mit beteiligen.
Und für mich ist es keine Tragödie. Für mich ist es ein Verbrechen. Ich bin Lübecker, ich bin hier geboren, das ist meine Heimat. Ich sage immer, ich komme, lebe und wohne in Lübeck. Ich bin stolzer Lübecker, aber ich bin nicht stolz auf den Umgang mit diesem Ereignis. Das ist beschämend für mich als Lübecker. Und ich finde es auch beschämend, dass wir das nicht in den Schulen unterrichten.
Das Gedenken wird seit 30 Jahren von ehrenamtlichen Gruppen organisiert. Wie dem Lübecker Flüchtlingsforum, das 1996 als Reaktion auf den Brandanschlag gegründet wurde, und der Initiative Hafenstraße 96, die sich vor gut 10 Jahren gründete. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass jedes Jahr zum Jahrestag eine Gedenkveranstaltung gegen das Vergessen stattfindet. Marie Agonglovi ist den Initiativen für ihr Engagement sehr dankbar. Aber sie findet,
die Stadt muss auch was machen, nicht nur die Vereine oder die solche Initiative.
Jan Lindenau ist seit 2018 Bürgermeister von Lübeck. Im Juni 2025 erklärt er im Gespräch, warum sich die Stadt bisher aus dem Gedenken weitgehend heraushält.
Formal betrachtet ist es aus heutiger Sicht ja nicht so, als dass wir von einem rechtsradikalen Anschlag sprechen können. Es gibt keine Verurteilung in dieser Hinsicht. Und am Ende gilt auch für öffentliche Institutionen im Rechtsstaat die bis dahin gesetzlich festgestellte Grundlage. Und die ist im Moment ergebnisoffen.
Der Lübecker Bürgermeister ist aber auch der Meinung, dass es viele ungeklärte Fragen gibt.
Ich glaube, es ist bis heute für die Stadt eine sehr schwierige Situation, weil wirklich die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommt. Und auch, das will ich ganz kritisch sagen, meines Erachtens auch nicht konsequent bis zu Ende verfolgt worden ist. Die Tatsache, dass es keine Aufklärung bis ins Letzte gegeben hat, belastet nach wie vor. Deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass viele eine Aufarbeitung der ganzen Frage noch einmal wünschen. Und natürlich kann auf der politischen Seite beispielsweise durch einen Untersuchungsausschuss das Thema neu aufgegriffen werden. Und da ist auch meine Erwartungshaltung, dass der Landtag sich mit der Thematik befasst.
Der Landtag hätte die Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die Stadt hat diese Möglichkeit nicht. Die Initiative Hafenstraße startete Anfang 2021 eine Petition zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und hat seitdem knapp 10.000 Unterschriften gesammelt. Doch keine der demokratischen Fraktionen im Landtag hat bislang aufgrund der Petition einen Untersuchungsausschuss beantragt. Im Sommer 2025 erzählt uns Bürgermeister Jan Lindenau, dass sich die Lübecker Bürgerschaft, also die Stadtvertretung, und er als Bürgermeister an den Landtag in Kiel gewandt hätten, damit dieser seine Möglichkeit nutze, zur Aufklärung beizutragen. Von der Pressestelle des Landtags erfahren wir, dass kein entsprechendes Schreiben aus Lübeck vorliege. So findet auch nach 3 Jahrzehnten eine politische Aufarbeitung nicht statt. Doch erstmals wird versucht, die kollektive Erinnerung an das traurige Kapitel der schleswig-holsteinischen Geschichte wachzuhalten. Der Landesbeauftragte für politische Bildung lädt wenige Tage vor dem 30. Jahrestag zum ersten Mal seit der Brandnacht zu einer Podiumsdiskussion in den Landtag ein. Das Stadttheater Lübeck nimmt ab Dezember erneut das Rechercheprojekt Hafenstraße ins Programm auf. Es wird auch am 18. Januar 2026 aufgeführt. Das Stück dokumentiert sehr aufrüttelnd mit Bildern, Videos und Zeitungsartikeln die Geschichte des unaufgeklärten Verbrechens, richtet viele Fragen an das Publikum und stellt den Brand in den Kontext der rechten und rassistischen Anschläge. Der Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau lädt erstmals Überlebende und Angehörige ins Rathaus ein. Die Gedenkveranstaltungen organisieren aber weiterhin Ehrenamtliche. Im Gegensatz zu den offiziellen Stellen brauchen sie und auch viele der Überlebenden kein Gerichtsurteil, um den Brand als rechten Anschlag zu erinnern. Dafür engagiert sich auch der Aktivist Holger Bachmann-Wulff.
Ich glaube, es ist unverzichtbar, dass der Druck auch weiter von unten aus der Gesellschaft kommt. Ich glaube aber nur, dass dieses Erinnern und dieses Bekennen zu einer Geschichte und einer Vergangenheit dazu führen kann, dass wir einen sehr wachen und konzentrierten Blick auf die Gegenwart und die Zukunft haben.
Die rechte Gewalt der 1990er Jahre findet in einem gesellschaftlichen und politischen Klima statt, das von rassistischen Diskursen über Asylsuchende geprägt ist. Seitdem gibt es immer wieder besorgniserregende Anstiege rechter Gewalttaten. Sie sind immer dann zu beobachten, wenn besonders negativ über Flucht und Migration debattiert wird. Auch momentan steigen die Zahlen wieder an.
Ich bin ein Flüchtling. Es ist mein Jahrhundert. Mit mir wird Politik gemacht. Ängste werden geschürt. Von unten nach oben wird gegen mich gehetzt. Ich werde für alles verantwortlich gemacht.
Wir sehen sowohl in den Jahresbilanzen der Opferberatungsstellen als auch in den Zahlen des BKA zu politisch motivierter Kriminalität von rechts, dass sich Gewalttaten in den letzten 5 Jahren parallel zu den Wahlerfolgen der AfD verdoppelt haben.
Die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt dokumentieren in ihren Bilanzen des Jahres 2024 täglich mindestens 9 rechte Angriffe in 12 von 16 Bundesländern. Dies sei aber lediglich die Spitze des Eisbergs der gewaltvollen Realität von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Weil wir eben aus Erfahrung wissen, dass viele Betroffene Vorfälle nicht mehr zur Anzeige bringen, weil sie das Gefühl haben, es ist sinnlos, da passiert sowieso nichts, die Ermittlungen werden eingestellt, oder sie finden sich eben als Beschuldigte wieder, oder weil sie Angst haben, dass sich das negativ auf ihre Asylverfahren auswirkt.
Heike Kleffner ist von diesen Entwicklungen alarmiert.
Eine große Parallele zwischen den 1990ern und den Ermittlungen heute nach Brandanschlägen ist die Täter-Opfer-Umkehr. Wir sehen damals bei vielen Fällen rassistischer Brandanschläge eben, dass die Ermittlungsbehörden sich nahezu ausschließlich auf die BewohnerInnen der jeweils betroffenen Häuser oder auch Wohnungen konzentriert haben.
Im Fall der Morde durch die rechtsterroristische Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund weigern sich die Ermittlungsbehörden jahrelang beharrlich, ein rassistisches Tatmotiv in Betracht zu ziehen. Stattdessen wird im Umfeld der Opfer ermittelt.
Und das ist eine der Ursachen für diese Straflosigkeit. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag hat das auch klar so benannt.
Für Lübeck wünscht sich Heike Kleffner eine ähnliche Form der Aufarbeitung wie beim NSU-Untersuchungsausschuss.
Wir haben im NSU-Kontext gesehen, dass es Staatsanwälte und auch Verfassungsschutzpräsidenten und auch einen BKA-Präsidenten gab, die sehr wohl in der Lage waren, Verantwortung zu übernehmen für Fehler und sehr wohl das Eingeständnis gemacht haben, dass sie sich geirrt haben. Und es wäre allen an diesen Ermittlungen beteiligten Staatsanwälten in Lübeck-Komplex wirklich zu raten, sich daran ein Beispiel zu nehmen.
Eine der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses ist, dass unaufgeklärte Straftaten auf mögliche Bezüge zu einem rassistischen Hintergrund hin untersucht werden sollten. Die Akten zum Lübecker Brandanschlag bleiben aber weiterhin geschlossen.
Was es offensichtlich braucht, damit eine Mehrheitsgesellschaft sich rassistischer Taten erinnert, ist, dass offizielle Stellen feststellen, dass es sich um rassistische Taten gehandelt hat. Im Saarland geschah das bei einem rassistischen Mordanschlag, auch Brandanschlag, auch Jahrzehnte später.
Im Oktober 2023 wird ein ehemaliger rechtsextremer Skinhead in Koblenz zu 6 Jahren und 10 Monaten Gefängnis nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er hatte im Jahr 1991 einen Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Saloui verübt, bei dem der Ghanaer Samuel Kofi Yeboah qualvoll starb. Dass es zu diesem Urteil kommen konnte, ist einer Zeugin zu verdanken, die 2019 davon erfuhr, dass bei dem Brand ein Mensch ums Leben gekommen war. Sie erinnerte sich, dass sich der Mann ihr gegenüber mit der Tat gebrüstet hatte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Holger Bachmann-Wulff gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Lübecker Brandanschlag auch offiziell als rassistisches Verbrechen anerkannt werden könnte. Im Dezember 2025 wird Holger Bachmann-Wulff als Sachverständiger in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern geladen. Dort tagt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der NSU-Aktivitäten sowie weitere rechte und rechtsterroristische Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern aufklären möchte. Der Ausschuss beschäftigt sich auch mit dem Brand in der Hafenstraße und der Frage, welche Rolle der Verfassungsschutz dabei gehabt haben könnte. Für Holger Bachmann-Wulff ein wichtiger Schritt.
Mir geht es nicht darum, dass wir sagen, die Grevesmühler waren es.
Adam Khalifi.
Uns geht es darum, hier sind 10 Menschen gestorben. Es geht uns um die Opfer. Ja, es geht darum, dass wir über die Opfer sprechen. Nicht über die Täter. Weil die Täter, das haben wir offensichtlich gesehen, es besteht kein Interesse daran, die Täter ernsthaft auf die Anklagebank zu schieben. Ich konzentriere mich da eher ans Gedenken an die Opfer, an die Familien, an die Geschichten, an die Perspektiven, die genommen wurden. Das ist mein Ziel.
Marie Agonglovi fordert weiterhin, dass die Tat aufgeklärt wird. Sonst kann es für sie keinen Schlussstrich geben.
Das ist mein Schrei heute, dass sie versuchen, das zu suchen und vor Gericht zu bringen. Wir wollen die Wahrheit erfahren, ja.
Sie ist sich sicher, wären Deutsche von dem Anschlag betroffen gewesen, hätten die Ermittlungen mit anderer Ernsthaftigkeit stattgefunden.
Normalerweise, es läuft nicht so. Wenn wir Deutsche wären, vielleicht, weil wir Ausländer oder die meisten Afrikaner sind, deswegen nicht so geblieben.
Die Wiederaufnahme der Ermittlungen ist etwas, was in Lübeck endlich passieren muss. Es gibt genügend Hinweise darauf, es gibt genügend Ansatzpunkte, um diese Ermittlungen gegen diese 4 Neonazis wieder aufzunehmen. Nichts hindert die Staatsanwaltschaft daran. Im Gegenteil, sie ist dazu angehalten, weil Mord verjährt nicht.
Die rechte Gewalt der 1990er Jahre hat nie wirklich aufgehört. Die Auswirkungen und Folgen der Brandanschläge sind bis heute spürbar. Rechte Gewalt gehört damals wie heute zum Alltag in Deutschland. Seit einigen Jahren bekommt sie 9 Nährboten und das zeigt sich in 9 Rekordwerten. In Lübeck wird die Erinnerung an den Anschlag umkämpft bleiben, solange es keine Aufklärung gibt. Unabhängig von der Täterschaft sollte das Erinnern an das Verbrechen vor 30 Jahren mehr denn je bedeuten, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen.
Unsere Asche wird weiter brennen, solange Menschen sich auf den Weg machen, solange wir Unsichtbaren unsichtbar bleiben. Unsere Asche wird so lange brennen, bis Gerechtigkeit uns Toten und Lebenden widerfährt. So lange wird unsere Asche noch brennen.
Unsere Asche wird weiter brennen. Lübeck und der tödlichste Brandanschlag der 1990er Jahre. Ein Feature von Steffi Wassermann und Erika Harzer. Es sprach Monika Oschek. Ton Michael Kube. Regieassistenz Tatjana Petschel. Regie Beatrix Ackers. Dramaturgie Julia Ilmer und Katrin Moll. Einige der Aufnahmen sind im Rahmen der Webdoku auf gegenuns.de entstanden. Produktion Deutschlandfunk 2025.